Deutschlandfunk.
Es ist Zeit zu ruhen. Vielleicht denkt ihr was? Es gibt so viel zu tun, es ist nicht Zeit zu ruhen. Aber gerade dann, wenn es am anstrengendsten ist, am hektischsten, wenn die To-Do-Liste quasi am längsten ist, dann ist Zeit zu ruhen. Und deswegen sprechen wir heute, Mahim, übers Ruhen, ne?
Das ist so ein wichtiges und schönes Thema.
Absolut. Und auch da wieder wundern wir uns, dass wir da nicht viel öfter drüber sprechen, also allgemein in unserem Leben, aber auch hier bei Achtsam. Herzlich willkommen bei Achtsam. Ihr hört Achtsam. Und ja, wir haben jetzt ein paar Minuten gemeinsam, um über das Ruhen zu sprechen. Denn wir wollen achtsam auf die Signale unseres Körpers hören, auf unseren Geist natürlich auch. Wir wollen in uns gehen und einfach mal achtsam, ja, Körper und Geist, beides zusammen auch beobachten und dann vielleicht die ein oder andere Stellschraube drehen, damit es uns im Alltag und in unserem Leben ein bisschen besser geht. Dr. Mahim Nguyen ist Psychologin, Therapeutin, Autorin, Dozentin. Ich bin Diane Hielscher, ich bin Moderatorin, Autorin, Keynote-Speakerin, Workshop-Leiterin, Autorin, Gründerin und wir lieben all diese Themen rund um die Achtsamkeit. Und guck mal, während ich schon Ruhen sage, werde ich ganz entspannt. Das funktioniert schon. Allein nur daran zu denken, dass wir jetzt in den nächsten Minuten uns mit dem Thema Ausruhen beschäftigen werden. Das klingt so banal fast, ne? Aber es ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema dieser Tage, ne?
Es ist super wichtig. Wir haben super viel zu tun. Wenn wir nicht körperlich irgendwie arbeiten, dann denken wir an all das, was wir machen. Also ich kriege das selbst mit, also bei mir, aber auch bei anderen. Manchmal so Phasen, wo man gar nicht so ins Ruhen kommt. Und dann merkt man es erst, wenn es irgendwie wehtut oder so, dass man denkt, oh, hätte ich mich doch mal eher ausgeruht.
Und wir sind ja auch meistens, ich sag mal so, im On-Zustand, ne? Wir sind wie angeknipst. Also morgens, ne, geht sofort los. Vielleicht trinkt man direkt einen Kaffee, man hat irgendwas zu tun, vielleicht hat man Kinder oder Termine im Kopf und zack, geht man ans Handy, guckt sich die Weltnachrichten an, sieht, was in der Welt so los ist, ne? Wir sind immer on.
Ja, also die meiste Zeit auf jeden Fall.
Also das ist ja das Problem.
Ja, und viele sagen ja auch, sie wissen auch gar nicht, was sie machen können, um runterzukommen. Also so, ne, wir denken dann irgendwie, ja, wir gucken aufs Handy, da machen wir ja jetzt nichts irgendwie Knobeliges mit irgendwie Rätseln oder so, aber trotzdem ist es ja nicht wirklich erholsam oder so.
Und deswegen müssen wir gucken, was macht da eigentlich unser Nervensystem?
Ja, ist ganz wichtig, das so zu verstehen. Also es gibt auch so einen Begriff, dieser allostatische Zustand. Das ist, wenn wir langfristig der Körper sich auf eine chronische Belastung einstellt. Also physiologisch passt sich der Körper da an und unser Nervensystem, wenn wir uns das autonome Nervensystem angucken, das besteht ja einmal aus dem sympathischen Nervensystem und dem parasympathischen Nervensystem. Und das sind quasi so wie Gegenspieler. Das sympathische Nervensystem, das ist für diese Aktivierung zuständig. Also wenn wir on sind, Flucht, Erstarrung, Herzfrequenz steigt, Blutdruck, Atemfrequenz und Stresshormone werden freigesetzt. Und das parasympathische Nervensystem, das ist dafür zuständig, dass wir in die Ruhe kommen. Aber wenn wir halt nun chronisch im sympathischen Nervensystem aktiviert sind, dann ist das auch super schwierig. Ja, unsere Wahrnehmung verengt sich dann irgendwie. Wir können gar nicht so kreativ sein. Auch unsere Problemlösefähigkeit ist übrigens auch blockiert. Und es ist wichtig, dass wir wieder in diese parasympathische Aktivierung kommen, sogar würde ich sagen als ganze Gesellschaft, weil wir die ganze Zeit on sind, wir gucken uns Nachrichten an, sind hoch alarmiert. Das heißt nicht, dass wenn wir ins Parasympathische reingehen, dass uns alles egal ist, ne? Das will ich nicht sagen, aber so ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit, das täte uns, denke ich, allen gut.
Und das kann man lernen und üben. Und da wir eben permanent an unseren Smartphones rumhängen und uns arousen, wie man auf Englisch sagt, also uns quasi selbst aufregen, weil wir können ja jetzt mit diesen Smartphones uns noch viel mehr aufregen als früher, als wir die nicht hatten. Jede Nachricht, die nicht sofort beantwortet wird, jede Mail, die zu uns kommt, jede Information bei TikTok, bei Instagram, bei Spiegel Online, bei keine Ahnung, was ihr so lest, ja, jede Sache auf diesem kleinen Handcomputer kann dafür sorgen, dass wir, du hast es gesagt, in diesen Fluchtmodus, in diesen Kampfmodus geraten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir übers Ausruhen sprechen, weil es gibt natürlich immer wieder so diese schlauen Sprüche, naja, dann ruhe ich halt mehr aus. Und man weiß dann teilweise heutzutage gar nicht so richtig, was man machen soll. Also soll ich jetzt schlafen oder soll ich wandern gehen? Weil das ist ja auch eine Art von Ausruhen. Oder soll ich Brettspiele mit meinen Kindern spielen? Oder. So. Und darüber wollen wir sprechen, die verschiedenen Formen des Ruhens, ne?
Ja, und ich habe mich da inspirieren lassen von einem Buch, Sacred Rest, Recover Your Life, Renew Your Energy, Restore Your Sanity von Dr. Sandra Salton-Smith. Und sie nennt das 7 unterschiedliche Typen. Und da können wir einfach mal darüber sprechen, was für Arten oder Typen des Ruhens es gibt. Und wir können beginnen mit dem ganz offensichtlichsten, nämlich diese körperliche, diese physische Erholung. Also wenn wir uns ausruhen, da denken ja viele daran, zum Beispiel schlafen, ne? Also, und das ist auch eine wichtige Form, wie wir uns Ruhe verschaffen können oder auch durch Powernaps, und da gibt es ja unterschiedliche Empfehlungen, mindestens 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht, und wir wissen, wie wichtig unser Schlaf ist, ja, also während wir schlafen, werden die ganzen Erinnerungen, Informationen, die wir tagsüber gesammelt haben, verarbeitet, neu organisiert, Verknüpfungen im Gehirn entstehen, und das ist super wichtig, auch wieder für unsere Kreativität, aber dass wir einfach so, ne, nicht überlastet sind. Und ihr könnt gerne in den Podcast reinhören von unseren KollegInnen über Schlafen hier mit
Dr. Ja, unbedingt, weil da gibt es so viel zu sagen. Also schaut gerne vorbei bei den KollegInnen Ilka Knigge und Christiane Blume, die übers Schlafen sprechen, und zwar auch schon seit einer Weile, und auch immer wahnsinnig interessante Sachen zum Thema Schlaf rausfinden. Christine, ich habe Christiane eben gesagt, ne? Christine Blume, Entschuldigung. Auf jeden Fall, genau, da gibt es ganz viele tolle Informationen zum Thema Schlaf, weil der ist so wichtig. Das ist das Erste, du hast es eben gesagt, woran wir denken, wenn wir sagen, oh, ich muss mich jetzt mal ausruhen. Also wenn man körperlich viel gearbeitet hat, wenn man viel hin und her gelaufen ist, wenn man, keine Ahnung, in der Gastronomie arbeitet, auf dem Bau, wenn man wirklich die ganze Zeit on ist, wenn man irgendwie kleine Kinder zu Hause hat und denen immer hinterher rennt, damit die sich nicht irgendwo runterstürzen, dann ist man angestrengt körperlich, ne? Und dann muss man ruhen. Aber das Problem ist, manchmal sind wir ja auf eine andere Art und Weise irgendwie angestrengt oder gestresst, nämlich gar nicht körperlich. Und dann bringt es womöglich gar nichts, wenn ich mich einfach nur aufs Sofa lege und nichts mache, weil mein Bedürfnis nach einer Erholung ist ein ganz anderes, ne?
Ja, manchmal bringt das nichts, und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, es gibt verschiedene Formen, und das Gesündeste wäre, wenn wir alle Formen irgendwie so, wie so kleine Fässer, wenn überall so ein bisschen Wasser drin ist. Und wenn es jetzt nicht der Schlaf ist, kann es auch manchmal sehr hilfreich sein oder oft, ne, dass wir unseren Körper lockern, stretchen zum Beispiel. Das kann sein Yoga, Qigong, Pilates oder auch über die Massagen, ne, weil wenn wir super verspannt sind einfach, ne, dann hilft das auch, dass unser Körper in diese Lockerung reinkommt.
Und dann gibt es als Nächstes die geistige Erholung.
Ja.
Wie kann ich denn merken, dass ich jetzt eine geistige Erholung brauche? Also kannst du so ein bisschen beschreiben, wie man das merken kann?
Also man kann das daran unter anderem merken, wenn die Gedanken einfach anfangen total zu rasen oder man nicht so konzentriert ist, also nicht so richtig bei der Sache. Die ganze Zeit irgendwie so, ja, verliert man den Faden, muss öfters nachfragen, ist vergesslich auch schon, ne? Oder halt dieses andere, wenn es ganz schnell geht, irgendwie so wie 10 Autobahnspuren. Es ist alles so schnell, man kommt gar nicht mehr mit. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass ihr dringend so eine geistige Erholung braucht. Und da kann es erstmal auch helfen, hier eine Übung für dich, ne? Oder das, was du schon ganz viel praktizierst, ja, Gedanken aufzuschreiben, so ein Gedankentagebuch, ne, das sortiert auch mal dieses Wirrwarr im Kopf, ja, aber natürlich auch jede Form von Meditation. Wenn wir Meditation praktizieren, hilft das, dass unsere Gedanken sich entschleunigen über Atemübungen. Das gibt dem Geist auch eine Pause, eine Übung, die wir gerne hier im Podcast ja vorstellen, ist so eine Blätter im Fluss, dass man sich so vorstellt, da ist so ein Fluss, da werden Blätter weggetragen oder so ein kleiner Bach, und wir legen die Gedanken auf diese Blätter ab, oder man kann auch die Wolken am Himmel als Metapher nehmen. All das sind Übungen, die helfen können, dass wir so ein bisschen mehr Ruhe auch im Kopf haben.
Das sind also die ganzen Achtsamkeitsübungen. Und wenn ich höre oft den Satz in Gesprächen so, wenn ich Leute kennenlerne und wir reden über, was ich so beruflich mache, zum Beispiel über Achtsamkeit reden oder so, dann höre ich oft so, ja, ich kann ja nicht meditieren, weil ich habe ja so viele Gedanken. Das geht uns allen so. Das ist die geistige Erholung, die wir dann zum Beispiel durch Meditation erlangen könnten, aber auch eben mit Aufschreiben, das, was Mahjong eben gesagt hat. Also dieser Zustand, will ich nur sagen, dass man viel denkt, das ist das, was unser Gehirn macht. Das ist bei allen so. Also ich glaube nicht, dass Menschen, die das erste Mal meditieren, dann sofort Ruhe im Kopf haben. Kein Gedanke ist mehr da, weil unser Gehirn macht halt, was unser Gehirn macht. Dafür ist es ja da. Und man kann das aber dann trainieren, zu sagen, okay, ich lasse jetzt aber diesen Gedanken los. Wie eben jenes Blatt lege ich es auf den Fluss und es darf weg. Und das ist eben ein Training. Also die geistige Erholung ist im Grunde, sind alle Achtsamkeitsübungen, die wir hier in den letzten Jahren gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Die nächste ist, glaube ich, auch eine, die ich immer öfter auch sehr, sehr dringend nötig habe und spüre oft im Alltag, oh, ich bin komplett überreizt. Also die sensorische Erholung, ne? Wenn man zu viel auf Bildschirme guckt und zu viel auch im Kopf ist und zu viel so reinkommt, ne? An eben Informationen, Lichtern, Farben, Musik, ne? Dann geht man in den Supermarkt, dann ist da auch Musik, dann ruft jemand an, dann macht man noch eine WhatsApp-Nachricht, eine Signal-Nachricht, eine Sprachnachricht, noch eine Mail schnell. Und also diese sensorische Erholung, kennst du das auch so stark? Ich habe manchmal wirklich, ich möchte mich gern unter der Decke verstecken.
Ja, ich habe das auch stark. Also wirklich, wenn wir uns vorstellen, jedes Sinnesorgan, das ist ja die Tür zur Außenwelt, ja. Und wenn das so überladen ist, nicht nur das, was wir sehen, was wir hören, was wir auch riechen. Also wenn ich in der U-Bahn bin oder so, mich überkommt es auch manchmal. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir diese Maskenmöglichkeit haben. Dann trage ich einfach auch meine Maske, weil das für mich manchmal auch zu viel ist. Ja. Und wenn wir uns aber dessen bewusst sind, da gibt es ja auch Unterschiede. Manche Menschen, die sind schneller mal so überreizt. Wir haben ja mal eine Folge gemacht zur Hochsensibilität. Ja. Wenn wir wissen, dass wir da eher in so einen Stress kommen, dann ist es wichtig, sich viel und schnell Pausen zu nehmen. Das kann auch sein, ne, haptisch, wenn wir irgendwie viel anfassen. Das ist unterschiedlich. Das kann auch ein Stressor sein. Aber das, was naheliegend ist, was viele ja kennen, ist dieses Telefone, Bildschirme und so weiter. Und dass wir da nicht ständig im Kontakt mit sind, sondern rausgehen und dann in der Erholung dann etwas tun, was uns wirklich nährt. Also beispielsweise in den Kontakt gehen mit einer geliebten Person, die Katze streicheln oder wirklich mal rausgehen um den Block einfach mal. Also auch was anderes machen, was dann erholsam ist. Oder mitten am Tag einfach mal kurz die Augen schließen. Die Augen schließen ganz bewusst, ne, und versuchen diese Hintergrundgeräusche, die immer so, das summt ja immer so ständig im Hintergrund, mal etwas leiser zu schalten.
Und was ich auch immer mal probiere, wenn es geht, wenn irgendwo ein Park in der Nähe ist, dann wirklich einmal ganz kurz durch den Park zu spazieren. Und da merke ich dann oft auch, dass das gar nicht so einfach ist. Ne? Als Kind war das ein normaler Vorgang und jetzt denke ich ja natürlich auch im Park weiterhin an meine To-Dos und meine E-Mails und die nächste Formulierung, wie ich die E-Mail beantworten möchte und das Abendbrot und was ich noch einkaufen muss und so weiter. Aber das hilft mir auch trotzdem manchmal. Und im Sommer kann man sogar die Schuhe ausziehen und auf dem Gras laufen. Das funktioniert bei mir auch ganz gut. Wir haben hier noch ein paar mehr und überhaupt hast du sehr viel zusammengetragen heute. Deswegen müssen wir uns beeilen. Dann gibt es noch die soziale Erholung. Das ist, oh, das kennt wahrscheinlich auch jeder, oder? Wenn man zum Beispiel mit zu vielen Menschen unterwegs war und dann einfach mal seine Ruhe haben will, oder?
Ja, und das betrifft nicht nur introvertierte Menschen. Das ist wichtig zu verstehen, ja. Auch extrovertierte Menschen brauchen einfach mal einen Rückzugsort, ne? Und das kann wirklich auch bedeuten, weniger Termine so zu vereinbaren, weil das ist auch ein Stressor, sowas Positives immer hier und da auf allen Hochzeiten tanzen zu wollen, ne? Und auch genau hinschauen, welche sozialen Kontakte möchte ich eigentlich pflegen? Zehrt das an mir oder nährt das? Sind das unterstützende und bedeutungsvolle Kontakte, die ich eigentlich habe? Weil es ist immer ein Geben, aber auch ein Empfangen, also nicht nur so eine Einbahnstraße.
Und dann gibt es noch die spirituelle Erholung. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, alles ist so fad und eindimensional. Alles ist irgendwie so ein bisschen grau und irgendwie eigentlich nicht so wichtig, ne? Dann könnte man spirituelle Erholung gebrauchen.
Also in diese Sinnhaftigkeit reingehen, sich mit etwas zu verbinden, dass man so merkt, da ist irgendwas, was größer ist als man selbst, so Verbundenheit. Das kann über Meditation gehen, in der Gruppe vielleicht auch gemeinnützige Arbeit, Vereinsarbeit oder so. Oder tatsächlich, wenn man eine spirituelle Praxis hat, diese zu pflegen, zu beten und so. Ne? Und im Grunde genommen all das zu tun, was dir dann wieder gut tut, was du kennst, sich zu engagieren, mit dem Herz dabei zu sein. Das kann auch sein, die Natur zu genießen. Na, also zu merken, boah, da ist sowas, was so viel größer ist. Und letzten Endes finde ich, das hat ganz viel mit Sinnhaftigkeit wieder zu tun.
Und dann, wenn wir nochmal quasi die Klammer schließen zum Anfang, ja, wo es ums Ausruhen ging, also auf dem Sofa liegen, auf dem Bett liegen oder so, dann ist auch noch eine Möglichkeit, die sogenannte Deep Rest Meditation. Was ist das denn? Auch schon während ich es mir vorstelle, ja, also es hat wahrscheinlich was mit Hinlegen zu tun, oder?
Ja, genau, tatsächlich. Also es ist eine besondere Form der Achtsamkeitsmeditation in der liegenden Haltung. Viele Menschen, wenn sie an Meditation denken, dann denken sie ja, oh, da sitzt jemand im Lotussitz auf einem einsamen Berg vielleicht oder so und alles andere ist irgendwie so nicht gut oder so. Und das ist tatsächlich eine Meditation, die wird im Liegen gemacht. Diese Methode wurde von Nicole Stern entwickelt und sie erzählt auch in ihrem Buch, das packen wir euch auch in die Shownotes, ja, genau, wie das alles funktioniert und wie sie auch den Weg dazu gefunden hat. Also sie hat schon vorher ganz viel Erfahrung mit Meditation gemacht, auch gelehrt überall auf der Welt und hat dann irgendwann so ein 10-tägiges Retreat gemacht, Vipassana Retreat, und das hieß Deep Rest Schweige Retreat, und da lag man unter anderem, und das hat sie so sehr berührt, dieses sanfte, ja, Loslassen und so, dass sie das dann entwickelt hat, ne? Und in dem Buch beschreibt sie auch, dass es so für EinsteigerInnen auch super gut ist, aber auch für Menschen, die schon viel Meditationserfahrung haben. Also immer wenn ihr glaubt, boah, ihr habt schon alles gesehen, schon alles ausprobiert, keiner kann euch mehr was erzählen, da finde ich gerade dieses Liegen, weil das sowas Selbstfürsorgliches hat, sowas, ich lege mich hin, ich muss jetzt gar nicht irgendwie so tun und angestrengt sein oder sowas, ne? Das ist so sanft, ja. Nochmal eine neue, eine andere Erfahrung. Und wichtig, es ist keine Schlafmeditation, ne? Wenn man einschlummert und einigt, ist das total in Ordnung, völlig okay. Das heißt nicht, dass man da irgendwie was falsch gemacht hat oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass man nur schläft oder so, sondern es ist eine angeleitete Meditation, der man folgen kann, halt im Liegen. Da wird natürlich das parasympathische Nervensystem angesprochen. Und genau, also
das
die
ist
Meditation,
so ein bisschen,
die dauern.
Ja. Das ist fast so ein bisschen eine Zusammenfassung von allen Arten, die wir eben erwähnt haben, ne? Weil ich glaube, die Deep Rest Meditation, da kann ich mich ja quasi sozial erholen, spirituell erholen, kreativ erholen und einfach erholen, ruhen und so. Also das vereint ja so ein bisschen eigentlich alles, was wir eben gesagt haben. Aber du wolltest gerade sagen, wie funktioniert das?
Also ich meine, es ist nicht noch schwierig in dem Sinne, weil man legt sich halt hin mit einer leichten Decke, kann auch noch ein Kissen irgendwie so am Rücken, ne, und dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten mit einer geleiteten Meditation. Es gibt aber auch kürzere Übungen, 15 Minuten oder auch so Deep Breath Snacks, also so 5-minütige Meditation. Und ja, ähnlich wie auch bei der Achtsamkeitsmeditation untersucht man währenddessen den Körper, fühlt genau hin auf die Gefühle und Gedanken. Also das ist dann quasi das Objekt der Meditation. Und es ist halt anders als der Bodyscan. Da geht es halt wirklich darum, der Bodyscan, das ist ja das, was MBSR viel gemacht wird. Da geht man mit der Aufmerksamkeit durch verschiedene Körperteile in einem wirklich wachen Zustand und versucht dann einfach das, was man wahrnimmt, zu beobachten, ohne es zu bewerten. Aber bei Deep Rest, ne, da geht es darum, ne, wirklich auch loszulassen, Anspannungen zu merken, Enge oder auch Unruhe und da sanft hinzuhorchen.
Ach, wie schön. Schon allein, wenn ich dir zuhöre, während du über Deep Rest sprichst, bin ich schon ein wenig entspannter vielleicht als zuvor. Jetzt haben wir ja hier immer Studien und Bücher und Zitate und, ne, wie kam das dazu und so. Du hast es ja eben auch schon so ein bisschen gesagt. Jetzt, ich muss so lachen, ja, weil eigentlich braucht es ja keine wissenschaftlichen Abhandlungen darüber, dass Ausruhen wichtig ist. Ne? Wir haben ja schon öfter auch mal immer, zum Beispiel eine Folge, haben wir auch über die Natur gesprochen, dass es natürlich wissenschaftliche Arbeiten darüber gibt, dass Bäume uns gut tun oder Wasser oder der Klang der Bäume oder in Berge gucken oder dass uns das Trost spendet, dass das eine physiologische Veränderung in uns hervorruft, und so ein bisschen ist es auch, deswegen grinse ich so, ja, wir müssen ausruhen. Ich glaube, das weiß jeder und jeder kann seine eigene Art des Ausruhens finden. Für den einen funktioniert vielleicht das besser, für den anderen jenes, vielleicht auch immer mal so, vielleicht will ich den einen Tag in die Sauna, vielleicht möchte ich den anderen Tag einfach nur aus dem Fenster starren und einen Tee trinken oder. Du hast einen wissenschaftlichen Artikel mitgebracht zum Deep Rest quasi.
Genau. Es ist jetzt nicht diese Deep Rest Meditation, aber ich fand aber die Parallelen sehr spannend. Und die stellen da so ein integratives Modell vor. Ich fand das super, super spannend. Also wer sich dafür interessiert, lest diesen Artikel nochmal, um zu gucken, was sind die gesundheitlichen Vorteile überhaupt von kontemplativen Praktiken. Das ist eine Arbeit von Croswell et al. 2024, erschienen in der Psychological Review. Und im Kern besagt das Modell, dass diese ganzen kontemplativen Praktiken, ja, also damit meinen die zum Beispiel Beten, Chanting, Meditation, Yoga, Tai Chi, Qigong oder so, ja, dass die letzten Endes so eine tiefe Erholung, also Deep Rest ermöglichen und dann erklären die, warum das so gesundheitsförderlich ist, ja. Die fangen auch damit an, ne, wir sind alle total überstimuliert, total im sympathischen Nervensystem, dass das hauptsächlich aktiviert ist, aber wenn wir solche kontemplativen Praktiken in unser Leben integrieren, praktizieren, ja, dröseln die das richtig schön auf, dann sagen sie, einerseits hast du so eine physische und soziale Sicherheit, weil in der Regel ist es so, man macht das, also wenn ich zum Beispiel so ein Meditationsretreat mache oder so, dann bin ich in irgendeiner Umgebung, die Sicherheit ausstrahlt und auch Yoga-Studio oder so, Düfte, ne, irgendwie irgendwas, was so sensorisch auch vermittelt, hey, hier kannst du dich entspannen und so. Und auch die Menschen, mit denen man so sich umgibt, also in der Regel, ja, dass das Menschen sind, die so positive Interaktionen irgendwie mit sich bringen oder auch gemeinsames Chanten oder so, ne. Und auch so eine psychologische Sicherheit, wenn wir diese Übungen praktizieren, die Kernmechanismen sind relativ ähnlich. So eine Emotionsregulation, wir lernen, Emotionen zu erkennen, zu benennen, aber auch unsere Körperempfindungen besser wahrzunehmen. Und das gibt uns am Ende so eine psychologische Sicherheit. Und dann, und das sagen Sie, das ist so das, was am wichtigsten empirisch gestützt ist, all diese kontemplativen Praktiken fördern so eine parasympathische Dominanz, dass das parasympathische Nervensystem eher dominant ist. Durch verschiedene Atemübungen. Überall haben wir das. Bei Meditation, bei Yoga oder Qigong oder so. Ne? Irgendeine Form von Übung ist dabei, dass der Atem involviert ist oder dass man zum Beispiel beim Beten Mantras oder so, dass die Atemrate gesenkt wird, so dass es ungefähr 6 Atemzüge pro Minute sind. Da sprechen die von Resonanzatmung. All das sorgt dafür, dass das parasympathische Nervensystem irgendwie hochgeht. Und wenn das alles gegeben ist quasi, ja, dass wir wirklich unser parasympathisches Nervensystem aktivieren, dann geht nicht so viel Energie in den Sympathikus einher und wir haben quasi Energie übrig und das erklären die so wunderschön. Diese frei gewordene Energie können wir dann wieder verwenden zur zellulären Wiederherstellung. Also wirklich auf Zellebene, ja, dass so Autophagie, also Abbau beschädigter Proteine oder auch dysfunktionale Mitochondrien, dass das irgendwie alles sauber gemacht werden kann, weg aus unserem Körper. Also wir haben wirklich mehr Kapazitäten, mehr frei gewordene Energie für unseren Stoffwechsel. Und ich fand diesen Zusammenhang so krass, dass sie irgendwie geguckt haben, was ist so die Gemeinsamkeit von diesen kontemplativen Praktiken und wie nützt uns das, was wir ja eigentlich, was du anfangs gesagt hast, natürlich wissen wir, wenn wir sowas machen, uns geht's besser, aber warum geht's uns eigentlich besser? Und das fand ich super schön, ja.
Total schön und auch spannend und deswegen guckt doch mal in euren Kalender, sei er jetzt in eurem Kopf oder auf Papier oder in eurem Telefon und guckt, wo ist denn da Zeit für, wie hast du es gesagt, kontemplative Praktiken?
Genau, ja.
Welche auch immer es ist, wo macht ihr die? Wann macht ihr die? Wie oft macht ihr die und guckt mal hin da, wie wichtig das ist, dass das eben nicht so nice to have ist. Und naja, wenn ich alle meine Dinge erledigt habe, wenn ich allen anderen alles recht gemacht habe, dann gucke ich mal, ob ich noch 4 Minuten vorm Schlafen gehen habe. Aber in der Zeit scrolle ich wahrscheinlich und dann schlafe ich völlig kaputt ein. Nee, man muss es sich in den Kalender schreiben und planen. Sei es eine Yogastunde, seien es einfach 10 Minuten, eine geleitete Meditation oder einfach nur in Stille liegen, sitzen, dann natürlich die Übungen von Mai Hung machen, die wir hier immer am Ende einer jeder Folge haben. Was auch immer es ist, aber wir müssen uns das alle wirklich vornehmen, uns Zeit dafür nehmen, immer vielleicht regelmäßig Zeit, vielleicht jeden Tag, vielleicht jeden zweiten, aber wir haben eben gehört, nochmal wissenschaftlich erklärt, warum das so wichtig ist. Nicht einfach nur nice to have und mal gucken, ob ich dafür Zeit habe. Und Dann hast du noch eine Analogie zur Veranschaulichung des Deep Rest Konzepts. Was heißt das denn?
Achso, das ist einfach nur das, was ich eben gerade erklärt habe. Das hört sich ja vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, so, vielleicht kann man sich das nicht so gut vorstellen. Aber wir können uns ja vorstellen, der menschliche Körper, wenn der so ein Smartphone wäre, ne, und der Akku da, der muss ja täglich arbeiten einfach. Und der Akku, das sind unsere Mitochondrien. Das ist das, was in unseren Zellen steckt, ne? Die täglichen Aufgaben, Arbeiten, Denken irgendwie, ne, diese ganzen To-Dos, die du eben auch aufgelistet hast, ne? Ja. Und wenn wir aber das alles machen in so einem moderaten Bedrohungszustand, weil wir denken, oh Gott, da ist noch eine E-Mail, okay, dies, das, verstehe. Ja. Das ist wie wenn so eine Stress-App die ganze Zeit im Hintergrund laufen würde. Und das kostet natürlich total dolle Energie. Aber wenn wir die ausschalten, dann kann unser Handy, das ist leider so doof, das ist so ein Handy-Beispiel, aber ich fand es irgendwie ganz gut, ne, dass wir dann die notwendigen Wartungen, Updates auch machen können. Und das ist diese zelluläre Wiederherstellung, okay, ja, dass ihr doch mal so ein Bild habt, genau. Ja.
Verstehe. Und dann hast du eine systematische Übersichtsarbeit. Mhm. Und zwar geht es ja auch bei, also bei Deep Rest, du hast es eben gesagt, man darf natürlich einschlafen, weil das kann ja manchmal passieren, gerade wenn man eben sehr kaputt ist und dann in diesen Zustand kommt. Aber es geht ja eigentlich darum, wach zu ruhen, ne?
Mhm. Genau, es gibt einen Begriff, den kannte ich so vorher auch noch nicht, Wakeful Rest, ja, wie wichtig das ist für die Gedächtniskonsolidierung. Und das ist eine Arbeit, die 2025 in der Psychological Bulletin erschien. Und Wakeful Rest, das bildet einfach nur ab, ne, wir sind halt 2/3 des Tages im wachen Zustand und die Hälfte davon offline, das heißt, das Gehirn ist jetzt nicht aktiv an einer krassen Aufgabe irgendwie beteiligt oder so, sondern wir starren vielleicht irgendwo hin oder so. Und manch einer kann vielleicht denken, das ist super unproduktiv, man muss die ganze Zeit was machen, aber für all jene ist diese Studie hier, die integriert 37 andere Studien, die das untersucht haben und im Grunde genommen, was sie einfach sagt, ist, diese Phasen von Wakeful Rest, also ruhige Phasen des Wachenruhens, das ist so wichtig, dass das, was wir neu gelernt haben, sich in unserem Gedächtnis konsolidieren kann. Und Gedächtniskonsolidierung bedeutet, ne, wenn wir etwas Neues gelernt haben, dass daraus Gedächtnisspuren entstehen, die wirklich stabil und dauerhaft vorhanden sind. Also, weil nur wenn etwas konsolidiert ist, können wir es auch später abrufen. Alles andere wird einfach vergessen, ne? Und die haben dann sich unterschiedlichste Studien und Variationen angeguckt und die haben auch gesagt, besonders ältere Erwachsene profitieren von so einem Wakeful Rest, ja. Die brauchen das noch mehr. Wahrscheinlich auch, weil der Präfrontalkortex abbaut im Alter. Und die Dauer des Ruhens hat in den Experimenten gar nicht so eine große Rolle gespielt. Also ob du jetzt 5 bis 10 Minuten dich so ausruhst oder 10 bis 30 Minuten, das gab keinen signifikanten Unterschied. Und ob du etwas machst, wo du deine Augen offen oder geschlossen hast, hat auch keinen signifikanten Unterschied gemacht. Auch die Körperhaltung, jetzt liegen oder sitzen, war zumindest in diesen Studien auch nicht entscheidend. Aber die Tatsache, dass wir das machen, das ist ganz wichtig. Und es gab viele Studien, die schon gezeigt haben, Schlafen ist wichtig für unser Gedächtnis. Aber hier seht ihr auch, einfach mal ja, in die Leere starren, in den Himmel gucken oder so, kurz die Augen zumachen, atmen, super für euch und euer Gedächtnis.
Das beruhigt mich total, dass du das sagst, dass es alles gar nicht so wichtig ist, wie lange und ob ich sitze und liege, weil manchmal denke ich so, oh, jetzt habe ich nur so eine kurze Atemübung gemacht von 5 Minuten oder nur super kurz meditiert, 10 Minuten, weil ich jetzt tatsächlich den nächsten, keine Ahnung, Zoom-Call habe oder irgendwas und denke so, reicht das? Habe ich jetzt meinem Gehirn genug Liebe gegeben an dieser Stelle oder meinem ganzen System, meinem Nervensystem? Oder woran ich auch denke, wir hatten vor vielen Jahren mal eine Yoga-Folge gemacht, weil ich mag ja Yoga auch sehr gerne. Und seit Jahren denke ich ganz oft beim Yoga, ich glaube, ich mache das nicht richtig. Also ich mache das nicht richtig, um den Effekt zu haben, über den, die immer sprechen in diesen Studien. Ich denke immer so, okay, ich müsste vielleicht 3-mal oder 4-mal Yoga die Woche machen, damit ich diesen Effekt habe. Aber ich weiß, dem ist gar nicht so und ich stresse mich damit immer nur selber. Aber wir haben also gelernt und das finde ich wirklich super inspirierend, weil ich habe mir vorher, bevor wir auch diesen Podcast hier hatten, noch nie darüber Gedanken gemacht, dass es verschiedene Arten der Anstrengung gibt und verschiedene Arten der Überreizung und verschiedene Arten, wie ich dann damit umgehen kann und was ich dann damit mache. Also, dass eben ein Waldspaziergang, auch wenn man zackig durch den Wald geht, Erholung sein kann, obwohl man sich womöglich sehr stark bewegt, also halt ins Schwitzen kommt vielleicht sogar beim Laufen oder eben überhaupt Sport ist ja auch eine Art von Erholung. Also, dass es nicht nur das Schlafen oder nicht nur das auf dem Sofa liegen sein muss, sondern vielleicht ist es auch Kalligrafie, ein Bild malen, was basteln, was backen, was kochen, einen Baum umarmen, Blätter aufsammeln und Kastanienmännchen bauen, Plätzchen backen, das sind alles, können alles Arten von Erholung sein. Tagebuch schreiben, Gedanken aufschreiben, jemanden anrufen und mit ihm reden, sich mit jemandem verbinden, jemandem sagen, hey, ich mag dich total gerne, wie schön, dass du in meinem Leben bist. Das sind alles Arten von Ausruhen, ne? Das finde ich total faszinierend.
Ja, toll, wir haben so viele Möglichkeiten und können uns auch gegenseitig inspirieren, ne? Also wie immer ist es so, wenn wir vielfältig unterwegs sind, das gut verteilen und nicht nur auf eine Säule, das macht uns einfach gesund. Wenn wir schauen können, ist in jedem Topf von Erholungsmöglichkeiten, von Ruhemöglichkeiten etwas drin, könnt ihr das aufschreiben, weiß ich nicht, Strichlisten, Gamification-mäßig irgendwie, vielleicht irgendwie für jede Erholungsquelle irgendwie eine Perle drauf oder sowas, ne? Und dann macht das auch Spaß, ja.
Oder vielleicht auch Listen machen von, ich mal mit meinen Listen. Vielleicht einfach aufschreiben, immer wenn ich, keine Ahnung, sensorisch überreizt bin, dann gehe ich einen Baum umarmen oder eine, keine Ahnung, einen Kuchen backen. Ich weiß es nicht, irgendwas, ne? Anfassen und haptisch wirklich riechen, schmecken, wenn ich eben zu viel Bildschirm habe oder so, weil das ist ganz oft tatsächlich bei mir das Problem. Ich merke, dass ich gar nicht so sensorisch unbedingt von der Welt überreizt bin, sondern wirklich von Bildschirm. Und deswegen weiß ich jetzt mittlerweile, okay, jetzt alle Bildschirme weglegen, nicht mehr scrollen, nicht mehr swipen, wischen, liken, sondern wirklich, ja, rausgehen ist für mich wirklich auch ein Gamechanger gewesen, wo ich gesagt habe, okay, es geht nicht darum, auf dem Sofa zu liegen und noch weiter aufs Handy zu gucken. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich habt ihr auch eigene Tools entwickelt, weil Ruhen ist, wir haben es gehört, nicht nur einfach nice to have, es ist existenziell wichtig für unsere Zellen. Und deswegen nehme ich mal an, Mahjong, hast du eine Entspannungsübung dabei?
Ja, ich habe jetzt eine Übung dabei, wo quasi all diese 7 Formen von Ruhen, Entspannung, die wir heute angesprochen haben, so ein bisschen angeteasert werden. Dann können wir uns ganz anstrengungslos jetzt ausruhen, wenn wir diese Übung machen.
Oh, wie schön, dann werden wir durch den Garten der Möglichkeiten von dir quasi geleitet.
Ja.
Sehr schön. Also möge das der Anfang sein von professionellem Ruhen, sage ich mal. Dass wir alle professionell ruhen können und achtsam, und da ist ja wieder die Achtsamkeit, achtsam da auch hingucken und sagen, okay, ich brauche jetzt diese Art von Ruhe oder ich brauche diese Art von Erholung. Ne? Ruhe muss ja auch nicht immer gleich Stille sein, wobei Stille sehr, sehr schön ist. Und deswegen, wie gesagt, euch viel Spaß auf eurer Abenteuerreise zu den Erholungsmöglichkeiten, die euch am besten tun, wo ihr sagt, das ist, was ich brauche, das ist meine Liste oder das ist mein Abenteuerspielplatz, auf dem ich ausprobiere und gucke, welche Arten von Ruhe in welchen Situationen gerade genau richtig sind. Und je professioneller man da eben wird, selber mit sich selber und den eigenen Bedürfnissen, desto besser geht es einem allgemein im ganzen Leben und desto mehr kann man dann wiederum auch andere Menschen dazu inspirieren, auf ihre Art zu ruhen und nicht so, wie sie denken vielleicht, dass man das immer so machen muss oder so, sondern auch da wieder flexibles, offenes Denken. Und in diesem Sinne sage ich danke dir jetzt schon mal für all die viele Inspirationen und jetzt auch für die Übung, die jetzt kommt. Und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du dich ganz anstrengungslos ausruhen kannst. Leg dich dazu gerne auf den Rücken, auf den Boden oder eine andere bequeme Unterlage. Wenn du magst, kannst du dir noch eine leichte Decke nehmen und warme Socken. Schließe nun sanft deine Augen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Nimm wahr, wie du ein- und ausatmest. Wie dein ganzer Körper atmet. Und wie die Erde dich nun trägt. Du musst nichts tun. Nirgendwohin. Du kannst einfach nur hier sein. Mit jedem Atemzug erlaubst du deinem Körper noch weicher zu werden. Die Schultern können noch mehr Richtung Boden sinken. Vielleicht kannst du auch ein bisschen Müdigkeit wahrnehmen. Das ist völlig okay. Solltest du während der Übung ein bisschen einschlummern, ist das auch total in Ordnung und ein ganz natürlicher Prozess. Mit zunehmender körperlicher Ruhe kannst du vielleicht auch wahrnehmen, wie deine Gedanken ruhiger werden. Erkenne an, dass Gedanken da sind und lass sie wie Blätter in einem Fluss vorbeiziehen. Schenke deinen Sinnen eine wohlverdiente Pause. Du musst jetzt gar keine Information verarbeiten. Auf keinen Bildschirm sehen. Du kannst einfach die Stille genießen. Jetzt, in diesem Moment, musst du nichts tun. Du kannst einfach nur sein. Während du so achtsam mit dir bist und deinen Atem beobachtest, deinen Körper spürst, kannst du vielleicht in Kontakt damit kommen, was für ein Wunder es ist, dass du atmen kannst. Was deine Lungen ganz intuitiv wissen und wie weise sie sind. Erinnere dich daran, dass du alles fühlen darfst, was da ist. Jedes Gefühl darf da sein. Du kannst es freundlich betrachten und dann langsam ziehen lassen. Du bist ganz bei dir. Keiner erwartet etwas von dir in diesem Moment. Spüre, wie du Teil eines Größeren bist. Jetzt, in diesem Moment, atmen so viele Menschen und Wesen mit dir. Alles ist lebendig und du bist Teil dieser Lebendigkeit. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Atme noch einmal tief ein und aus. Und auch im Alltag kannst du dich immer wieder daran erinnern, dass du dir einen Moment der Ruhe schenken darfst. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.